Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu meiner neuesten Folge. Okay, stopp, hört auf mit dem Werfen, ich weiß schon. Ja, ich habe gesagt, dass ich nicht mehr jede Woche eine Folge bringen werde. Nun, ganz offenbar scheine ich gelogen zu haben. Aber erstens ist das mein Podcast und zweitens habe ich gerade Zeit. Sagen wir einfach, erwartet nicht jede Woche eine Folge zu sehen, aber wundert euch nicht, wenn es trotzdem passiert. Ja, diese Nachricht ist genau für diese 2 bis 3 von euch relevant, denen das überhaupt aufgefallen ist, weil sie die Folgen aktuell hören, inklusive mir. Also an den Rest, weiter geht's. Bevor wir anfangen, aber diesmal geht es um die Folge, möchte ich kurz sagen, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, die Star Wars Folge aufzunehmen. Es ist schon nett, wenn man philosophische Bücher liest und die einzelnen Theorien versteht, also zumindest für mich, aber wenn man Philosophie tatsächlich auch im Alltag verwenden kann, wird es richtig interessant. Und mir ist es passiert, als ich den Film Inception gesehen habe. Seht ihr, ich hatte ihn noch nicht einmal auf der Liste. Tatsächlich habe ich den ganz nebenher mit meinem Bruder und seiner Freundin vor einigen Wochen geschaut und als wir zur Hälfte drin waren, hat mein philosophisches Gehirn angefangen zu arbeiten. Warum ist das so? Ergibt das Sinn? Und wieso tut es das? Und ich habe beschlossen, eine weitere Filmfolge zu bringen. Die Frage dieser Folge ist also, wozu brauchen wir Realität? Denn es gibt eine Sache, die mich in dem Film zum Nachdenken gebracht hat. Keine Sorge, ich werde gleich genauer werden zum Inhalt. Spoilerwarnung übrigens, also zu Inception, logischerweise. Also kurz vorab, der Hauptpunkt, auf den ich hier meine Aufmerksamkeit richten will, ist die Geschichte von Corb, der Hauptperson, und Mel, seiner Frau. Denn diese erschaffen sich in einem Traum ihre eigene Welt, die alles zu bieten hat, was sie sich nur wünschen können. Doch anstatt, dass sie damit zufrieden sind und bis zum Ende ihres Lebens bleiben, will er irgendwann gehen und sie bleiben. Und hier will ich einhaken. Warum? Wenn der Traum wirklich alles bietet, was sie sich nur vorstellen und träumen lassen können, warum dann gehen? Macht es wirklich so einen elementaren Unterschied, ob man jetzt in der Realität ist oder nicht? Und wenn ja, wieso? Ich denke, dass ich euch zuerst einmal von Inception selbst erzählen werde. Es ist echt ein super Film. Ich kann ihn nur empfehlen. Zumindest an die paar Leute von euch, die ihn noch nicht gesehen haben, denen die Spoilerwarnung egal ist und ihn dann trotzdem noch sehenswert finden. Ja, das ergibt nicht so viel Sinn. Egal, es ist ein guter Film, okay? Denn er hat echt Top-Schauspieler. Wir sehen Leute wie Leonardo DiCaprio, Keanu Reeves, Ken Watanabe, Elliot Page, Tom Hardy, Cillian Murphy. Also wow, was für ein Cast. Aber worum geht es? Tatsächlich ist die Haupthandlung des Films für diese Folge gar nicht so relevant, daher werde ich sie komplett auslassen. Irgendwie habe ich noch das Gefühl, den Film nicht komplett verraten zu wollen, falls ihn jemand tatsächlich nicht kennt. Also, wir befinden uns in einer Welt, in der die Technologie so weit ist, dass sie lebensechte Träume erschaffen kann. Wer das Geld und etwas Können und Fantasie hat, schließt sich an eine Maschine an und kann seinen Traum nach den eigenen Vorstellungen erschaffen. Oder jemand anders kann das für ihn tun. Und wir reden hier nicht einfach nur über luzides Träumen, sondern eine ganz einfache Erschaffung einer alternativen Realität. Ursprünglich wurde diese Technologie von der Army entwickelt. Damit kann man zum Beispiel gutes Kampftraining bieten, indem man eine Schlacht lebensecht simuliert. Doch wie das immer so ist, wurde diese Erfindung schnell massentauglich gemacht. Wie beim Auto heutzutage haben fast alle Menschen Zugriff darauf. Was man aber mit dieser Technologie auch machen kann, ist, mit einer anderen Person zusammen zu träumen oder in die Träume von ihr einzudringen. Verständlicherweise ist das auch für das Militär recht nützlich. Im Traum hat man gewisse Hindernisse einfach nicht. Man kann an der Person herumgestalten, wie man will, und wenn man stirbt, wacht man nur einfach auf. Ein Geheimdienst kann das sehr effektiv nutzen, zur Beschaffung von Informationen oder Einschüchterung. Was man sogar auch noch machen kann, ist, die Person, in deren Traum man eindringt, zu manipulieren. Ihr müsst euch denken, man befindet sich im Unterbewusstsein von jemandem. Wenn man eine Person von irgendwo steuern kann, dann wohl von dort. Man kann nämlich wirklich, wirklich tief gehen. Denn wenn man im Traum alles machen kann, dann wohl auch träumen. Was passiert also, wenn man einfach in den Traum einer Person eindringt, den diese in ihrem Traum gerade träumt? Und so weiter. Sehr verwirrend, ich weiß. Aber irgendwann trifft man dann wirklich auf einen harten Kern von Dingen, die diese Person glaubt und die sie ausmachen. Und wenn man dann hier etwas dreht und da zieht, kann man das manipulieren. Und diese Technik ist diese sogenannte Inception. Wahrscheinlich muss ich euch gar nicht erst sagen, dass das in dieser Welt hochgradig illegal ist. Aber wen interessiert das schon? Ein weiteres wichtiges Detail ist auch, dass in der realen Welt die Zeit sehr viel schneller vergeht als in der Traumwelt. Ergibt auch Sinn, oder? Wenn ihr träumt, stellt ihr euch manchmal ganze Tage vor, weil Gedanken so unglaublich schnell sind. Und dann wacht ihr auf und es waren nur 30 Minuten. Und so funktioniert es auch bei der Inception. Je tiefer die Traumebene ist, desto schneller vergeht die Zeit. So, aber was passiert in der Geschichte? Nun, zwei Personen sind hier relevant. Ein Mann namens Corb, der die Hauptperson ist, und seine Frau Mel. Diese beiden sind wahre Genies, was die neue Technik angeht. Und so experimentieren sie mit den Träumen herum. Ihr müsst euch vorstellen, Schritte wie zusammen zu träumen, in tiefere Traumebenen zu gehen und lauter Dinge selbst zu erschaffen, sind nicht so einfach zu erreichen. Die meisten Leute geben sich nur mit simplen, schönen Träumen zufrieden und das reicht dann. Aber nicht so Corb und Mel. Sie wollen wissen, wo die Grenzen sind und wie weit man das System nutzen kann. Und so begeben sie sich zusammen in einen Traum einer so tiefen Ebene, dass sie viele Jahre darin leben und alles erschaffen können, ohne dass tatsächlich viel Zeit vergeht. Und genau das tun sie. Man sieht es gegen Ende des Films. Dort erschaffen sie eine riesige Stadt, bestehend aus Erinnerungen und Fantasien und leben darin. Und zwar in einem Haus, ganz normal wie in echten Städten. Und das tun sie mehrere Jahre lang, denken gar nicht erst daran aufzuwachen. Diese Traumebene ist so tief, dass man im Handumdrehen bis ins hohe Alter dableiben könnte, ohne dass in der realen Welt wirklich ein Problem entsteht. Doch Corb möchte das irgendwann nicht mehr. Irgendwie hat er das Gefühl, dass er wieder zurück will. Die Traumwelt ist sicher schön, doch er möchte wieder in der Realität leben. Und der einzige Weg, das zu tun, ist im Traum zu sterben. Ein kleiner Einschub dazu, das ist nicht ganz der einzige Weg aufzuwachen. Es gibt den sogenannten Kick, der einen auch aufwecken kann. Das heißt, dass jemand gerade in der realen Welt bei der träumenden Person ist und eine plötzliche starke physische Einwirkung herbeiführt. Zum Beispiel wird im Film ein Kick dadurch ausgelöst, dass ein Van mit den Träumenden rückwärts von einer Brücke ins Wasser fällt. Aber Mel und Corb haben allein experimentiert, es gab keine solche Person. Der Konflikt beginnt da, als Mel eröffnet, dass sie nicht gehen will. Oder vielmehr nicht gehen kann. Für sie ist der Traum zur Realität geworden. Sie haben ja so viel Zeit dort verbracht. Das ist übrigens eine Sache, die in der Welt von Inception oft passiert. Die Leute haben üblicherweise keine eigenen Traummaschinen, doch sie gehen dafür in spezielle Läden, um für ein paar Stunden zu schlafen oder Tage bis Wochen in den Träumen. Und da verlieren sie sich dann, denn natürlich ist die Traumwelt, die aus ihren Wünschen besteht, sehr viel schöner als die Realität. Und so werden sie süchtig danach, erkennen die Traumwelt als die echte Realität an und müssen immer wieder dorthin zurück. Sie haben wenigstens noch den Vorteil, dass sie von außen geweckt werden. Aber stellt euch vor, ihr seid da 10 Jahre oder so. Könnt ihr euch überhaupt noch erinnern, was ihr vor 10 Jahren gemacht habt? Oder 20? Und haben sich nicht eure Ansichten seit damals verschoben? Ich bin kein Psychologe, deshalb ist das nicht das Hauptthema, aber es ist ganz typisch für den Menschen, dass er eine fiktive Realität, wenn er dauerhaft mit ihr konfrontiert wird und sie vielleicht sogar besser ist als die tatsächliche Realität, annimmt. Und so geschieht es eben mit Mel. Corb will sich im Traum mit ihr auf den Gleisen eines Zuges umbringen, um aufzuwachen. Aber sie wehrt sich natürlich dagegen. Sie glaubt, man würde dann einfach sterben. Auf keinen Fall möchte sie das. Und da merkt Corb, was er und seine Frau sich angetan haben. Doch er sieht noch eine Möglichkeit, den Schaden zu reparieren. Und zwar bei der Durchführung einer Inception, bei Mel. Er dringt also noch weiter in ihre Träume ein und pflanzt ihr den Gedanken ein, dass sie sich in einem Traum befindet und aufwachen muss. Und es funktioniert. Corb und Mel begeben sich auf die Zugleise, lassen sich überrollen und wachen in der realen Welt auf. Was für eine Freude das bei Corb ausgelöst haben muss. Jetzt hat er ein wunderbares Leben in einem erschaffenen Traum gehabt, sich zwar fast mit seiner Frau darin verloren, aber noch rechtzeitig den Abstieg geschafft. Aber hat er das? Anfangs scheint alles wie normal. Er lebt mit seiner Frau sein Leben normal weiter. Ein kleiner Einschub dazu übrigens, der im Film nicht so sehr erwähnt wird. Wie komisch muss es sein, ein gewisses Alter quasi zweimal zu erreichen? Da wird man im Traum 40, wacht dann auf und ist wieder 30. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Denn Mel verkraftet den Wechsel vom Traum zur Realität nicht so gut. Jetzt haben sie den umgekehrten Konflikt. Er hält berechtigterweise daran fest, dass sie sich jetzt in der Realität befinden, doch sie ist sich nicht sicher. Der Gedanke an der Realität zu zweifeln, den er ihr eingepflanzt hat, ist weiterhin mächtig. Und so ist sie davon überzeugt, dass sie nur einfach in einer anderen Traumebene sind. Sie glaubt nicht, dass sie sich in der Realität befinden, sondern aufwachen müssen, indem sie sich umbringen. Und diesmal ist Corb es, der protestiert. Aber kann man ihr diesen Irrglauben wirklich verübeln? Stellt euch vor, durch wie viele Ebenen sie am Anfang gegangen sein mussten, um in ihre Traumwelt zu gelangen. Und dann ist das auch noch aus Traumsicht viele Jahre her. Und er hat ihr den Gedanken auch recht tief eingepflanzt. Und genau so stark, wie er sie überzeugen wollte, dass sie sich in einem Traum befinden, tut sie das nun auch. Doch er zieht natürlich nicht mit. Schließlich bringt sie sich allein vor seinen Augen um. Eine tragische Geschichte, denn sie wacht nicht mehr auf. So, wo setzen wir jetzt an? Die Hauptfrage betrifft erst Korb und dann Merb, denn sie gehen beide dasselbe Stadium durch. Warum ist es wichtig, was Traum ist und was nicht? Wenn ihre Traumwelt so toll war, warum wollte Korb gehen? Und sie hatten in der Realität sogar eigene Kinder und eine schöne Familie. Warum sollte Merl das alles opfern, nur weil sie es nicht für real hält? Im Grunde müsste ich meine Frage umformulieren. Nicht, wozu brauchen wir Realität, sondern wozu brauchen wir den Glauben an Realität? Denn ob unsere Welt real ist, können wir auch nicht beweisen. Doch wir glauben daran. Und sollten wir auch. Inception stellt auch selbst nicht in Frage, ob es eine objektive und reale Welt gibt, die nicht manipuliert wird. Also tun wir das auch nicht. Es gibt die Realität, an die Korb glaubt, und den Traum, an den Merl glaubt. Was ich interessant finde, ist, dass so komisch ihre Reaktionen auf den Traum und die Realität sein mögen, sie sehr verständlich sind. Ich meine, in Ansätzen gibt es das ja schon, was in dem Film betrieben wird. Es gibt Anleitungen und Training für luzides Träumen. Man kann damit zwar nicht automatisch seine eigene Welt erschaffen und muss eben irgendwann aufwachen, aber es kommt nah dran. Aber auch hier will man üblicherweise auch wieder aufwachen. Man will schön träumen, um Albträume zu vermeiden oder sich eben einen schönen Schlaf zu verschaffen. Aber das tut man, um dann eben in der Realität glücklicher zu sein. Verliert man sich dagegen in seinen Träumen, wird es als Problem gesehen. Wenn ich euch fragen würde, ob ihr lieber in einem Traum oder der Realität leben würdet, würdet ihr doch eher die Realität nehmen, oder? Es sei denn, ihr würdet denken, der Traum wäre die Realität, dann wäre es ja egal. Doch wenn ihr wisst, dass ihr in einem Traum seid, funktioniert es einfach nicht. Also woher kommt dieser Wunsch? Und hat er seine Berechtigung? Nun, man könnte in erster Linie dafür argumentieren, dass in der Traumwelt nur das Gehirn ist, der Körper aber vernachlässigt wird. Daher könnte man sich um ihn sorgen. Klar, wenn man in seinem Traum lebt, tagelang schläft und nicht isst, stirbt man eben. Und dann hat es sich eben ausgeträumt. Der Mensch strebt eben vor allem nach Glückseligkeit, und zwar körperlich wie geistig. Wenn ich 10 Jahre in einem Traum bin, was passiert dann mit meinem Ich in der Realität? Nun, diese Problematik spielt in Inception keine besonders große Rolle. Erinnert euch, die Zeit in einer tiefen Traumebene vergeht sehr viel schneller als in der Wirklichkeit. Es ist also gut vorstellbar, dass Merl und Korb nur ein paar Stunden geschlafen haben, während sie um Jahrzehnte gealtert sind. Und so einen Zeitraum hält man im normalen Schlaf ja auch durch. Die körperliche Komponente fällt also weg. In den Läden, in denen die Leute für Träume bezahlen, wird auch für ausreichende Verpflegung gesorgt. Außerdem ist das auch nicht alles. Würdet ihr in einer Traumwelt leben wollen, wenn euch in der realen Welt nichts passieren könnte? Nein, oder? Aber warum? Na gut, schauen wir weiter. Für euer körperliches Wohl ist gesorgt, aber ich kann euch nicht von der Traumwelt überzeugen. Was ist mit Zweifeln, dass euer Leben im Traum wirklich gut ist? Denn, und darüber wird sicher auch noch eine Folge kommen, zu einem guten Leben gehört auch dazu, dass es einmal nicht nach den eigenen Vorstellungen läuft. Nun, jetzt haben wir das Problem, diese Träume bestehen ja gerade aus euren Vorstellungen. Ich habe es schon in der Folge zum freien Willen gesagt. Absolute Freiheit heißt Unfreiheit. Denn um frei sein zu können, braucht man einen Willen. Es gibt immer etwas, das man haben will, und wenn man es dann haben kann, ist man frei. Zumindest in dieser Hinsicht. Was ist also die logische Konsequenz? Wenn wir in einer Realität allmächtig wären, hätten wir immer sofort alles, was wir wollen. Aber ein Wille ist so gestrickt, dass man nach etwas strebt, das man nicht hat. Und wenn wir alles sofort haben, gibt es nichts mehr, was wir wollen können. Und das macht uns willenlos, unfrei und unglücklich. Ganz grob gesagt. Vielleicht ist es also gar nicht so gut, wenn alles nach unserer Nase läuft. Doch sagen wir, dass auch dieser Faktor nicht existiert. Sagen wir, ihr seid schlau genug, das zu wissen und baut in euren Traum Regeln ein, die auch in der echten Welt existieren. Ihr müsst atmen, um Sauerstoff zu bekommen, ihr müsst essen, um satt zu sein, schlafen, um fit zu sein, arbeiten, um Geld zu verdienen. Und im Film scheint auch das gegeben zu sein. Merl und Korb wünschen sich nicht einfach nie müde zu sein, sondern wohnen in einem Haus. Also euer Körper ist sicher und euer Geist ist glücklich. Kann ich euch jetzt für die 10 Jahre Traum begeistern? Nein? Ach komm schon, kann doch nicht sein. Es hängt also wirklich mit der Realität zusammen. Der Mensch strebt nicht nur nach Glückseligkeit, sondern Glückseligkeit in der von ihm anerkannten Realität. Unsere Taten und Erlebnisse müssen real sein, sonst werden wir unglücklich. Doch wie kann das sein? Bevor ich mir Hilfe bei einem ordentlichen Philosophen hole, hier noch ein eigener Gedanke. Wir denken alle in einer gewissen Logik, richtig? Wir sind hier auf der Welt und wissen genau, was wir wollen und wie wir es bekommen. Und diese Logik muss zur Basis haben, dass alles, was wir tun, real ist und reale Konsequenzen haben. Es ist hier eher ein unterbewusstes als ein intellektuelles Problem. Wir wissen ja, dass der Traum höchstwahrscheinlich uns glücklicher macht als die reale Welt. Aber Glückseligkeit ist ein Gefühl, keine Theorie. und wir fühlen uns unwohl, wenn wir das Gefühl haben, gar keinen echten Einfluss auf unser Glück zu haben, dass das, was wir tun, keine echten Auswirkungen hat. Doch gut, das nur als kleiner Anstoß. Kommen wir zu den richtigen Philosophen. Ich denke, dass man die Sorge um den tatsächlichen Körper am besten verstehen kann, wenn man sich das menschliche Sein selbst anschaut. Wenn ihr meine Folge über den Sinn des Lebens oder die Angst vor dem Tod gehört habt, wisst ihr, worauf ich hinaus will. Sowohl Sartre als auch Heidegger sagen, dass der Mensch sein Leben immer durch Sinnentwürfe strukturiert. Heißt, man hat gewisse Wünsche für die Zukunft und Vorstellungen davon, wie man sie erreicht. Und die Vorstellungen davon, was man erreichen kann, sind natürlich auch eingeschränkt. Und danach richten sich dann die Wünsche. Zumindest die meisten. Zum Beispiel habt ihr den Wunsch, euch am Wochenende mit euren Freunden zu treffen und fragt sie daher, ob sie Zeit haben. Ihr habt den Wunsch deshalb, weil ihr mit euren Freunden immer eine gute Zeit habt. Natürlich hättet ihr am liebsten die ganze Woche eine gute Zeit, aber ihr könnt sie nicht unter der Woche treffen, weil ihr da zu tun habt. Deshalb lohnt es sich nicht, sich mit aller Macht zu wünschen, das tun zu können. Ihr wünscht euch vielleicht auch, es würde keinen Hunger mehr auf der Welt geben. Doch auch hier schränkt euch die Realität ein. Ihr selbst könnt zumindest nicht sonderlich leicht den Welthunger angehen. Und was ist die größte Einschränkung, die es im Leben gibt? Richtig, den Tod. Er kommt irgendwann immer und keiner kann ihm ausweichen. Und deswegen erkennt vor allem Heidegger ganz richtig, dass sich das Leben an den Tod anlehnt. Wenn ihr nicht sterben könntet oder nicht einmal unterbewusst davor Angst hättet, hättet ihr ein ziemlich trauriges Leben. Denn alles, was wir tun, bezieht sich auf den Tod. Und ohne diesen Bezugspunkt wird das Leben gesichtslos und langweilig. Sinnlos quasi. Und hier schlagen wir den Bogen wieder zurück zu Inception. Wer dort im Traum ist, hat zumindest zu Anfang die volle Gewissheit darüber. Nichts von dem, was er tut, ist real oder hat reale Konsequenzen, außer vielleicht auf die eigene Psyche. Und wenn man weiß, dass man nicht sterben kann, beginnt das Unterbewusstsein, sich unwohl zu fühlen. Was man in dieser Welt tut, kommt einem falsch vor und unnötig, denn es trägt nicht zum tatsächlichen eigenen Wohl bei. Schlimmer noch, man weiß, dass es dem eigenen Körper zwar gut geht, aber er irgendwo da draußen schlafend herumliegt und man sich nicht um ihn kümmern kann. Und diese Zerrissenheit zwischen Körper und Geist hält niemand lange durch. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es wie Mel in der Traumwelt und überzeugt sich davon, dass man bereits in der Realität lebt. Es erklärt dann auch, dass sie sich so sehr dagegen gesträubt hat, sich mit ihrem Mann umzubringen. Sie dachte, sie würde tatsächlich sterben. Man braucht, wie wir geklärt haben, keine tatsächliche Realität, sondern nur den Glauben daran. Oder man macht es wie ihr Mann und entkommt dieser unechten Realität, um wieder mit dem eigenen Körper vereint zu sein. Aber das ist jetzt alles auf der unterbewussten körperlichen Ebene. Und auch wenn das stimmen sollte, gibt es noch eine intellektuelle Abwehrhaltung gegen das Unechte. Wenn ihr mir sagt, dass ihr nicht in einem Traum leben wollt, ist das wohl auch eine wohlüberlegte Entscheidung. Es gibt Gründe, weshalb diese Traummaschinen für Menschen auf Dauer auch einfach eine schlechte Idee wären. Selbst wenn es, wie gesagt, dem Körper fantastisch geht und selbst wenn sie ihre psychische Gesundheit wahren sollten. Es gibt da einen sehr interessanten Ansatz von dem Philosophen Robert Nozick. Vielleicht kennt ihr ihn noch von der Folge über die Moral. Tatsächlich hat er genau in demselben Buch wie damals auch ein Kapitel gehabt, das hier sehr gut reinpasst. Er kommt zwar aus einer etwas anderen Richtung als wir gerade, aber seine Gedanken können wir trotzdem gut benutzen. Er fragt sich nämlich, ob wir Dinge überhaupt wirklich erleben müssen. Denn eigentlich geht es uns immer nur um sogenannte innere Erlebnisse, also schöne Gefühle und Erinnerungen. Wenn wir uns mit unseren Freunden treffen, tun wir das dann nur einfach, um uns mit ihnen zu treffen oder nicht eigentlich, um uns gut zu fühlen? Wir haben ja bereits in uns eine Erweiterung der Realität, wenn man darüber nachdenkt. Die objektive Welt verfügt nicht über unsere subjektive Sichtweise oder unsere Gefühle. Warum sollte uns die Realität also dann überhaupt wichtig sein? Nozick stellt uns hier die Erlebnismaschine vor. Und die funktioniert folgendermaßen. Man legt sich in einen Tank mit Flüssigkeit und schließt sich in eine Maschine an. Sehr ähnlich zu Matrix übrigens. Kleine Side Note dazu, ich hatte auch schon überlegt, in dieser Folge Matrix statt Inception zu thematisieren. Aber ich finde, dass unsere Fragestellung in Inception eher eine Rolle spielt als in Matrix. Denn dort gibt es nur die Unwissenden und Dummen, die träumen, und die Erleuchteten, die wach sind. Also zurück zu Nozick. In diesem Tank bekommt man dann genau die Erlebnisse eingespeist, die man haben will. Wie bei Inception befindet man sich also in einem Traum. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Hier weiß man während des Traumes nicht, dass man träumt. Man bekommt also direkt noch die Möglichkeit, Trauer und psychischen Problemen auszuweichen. Nun, zumindest in der Traumwelt. Und gut, so sehr unterscheidet sich dieser Punkt auch nicht zu Inception, weil da auch viele langjährige Träumer diesen als Realität annehmen. Auch das Problem, dass man ohne Trauer vielleicht nicht glücklich wird, ist beseitigt. Man bekommt von einem erfahrenen Team an Wissenschaftlern genau den Traum, der perfekt auf einen zugeschnitten ist. Auch mit Schicksalsschlägen, die nicht zu groß und nicht zu klein sind. Und dann eben die entscheidende Frage: Würdet ihr euch anschließen lassen? Und die Antwort: Nein. Und das ist doch interessant, oder? In dieser Welt wärt ihr nicht nur glücklich, euer Körper wäre auch in Sicherheit und abwechslungsreich wäre euer neues Leben auch. Noch nicht einmal Heidegger und Sartre würden hier greifen, denn die Traumwelt wäre für euch real. Ihr hättet dort Angst vor dem Tod und könntet ordentliche Lebensentwürfe machen. Der Glaube an die Realität wäre also gegeben. Gut, da kann man einwerfen, dass er aber jetzt im Moment der Entscheidung noch nicht da ist. Es gibt aber offenbar noch andere Gründe, die dagegen stehen, sich an die Maschine anschließen zu lassen. Das Problem liegt dabei, dass unser Leben eben nicht nur aus Erlebnissen, sondern auch Handlung, Charakter und Entwicklung besteht. Wir interagieren mit Dingen im Leben, die uns fremd sind und handeln nach dem, was wir kennen. Dadurch sammeln wir neue Erfahrungen, unser Charakter wird geformt und wir entwickeln uns. Und das ist eben das große Problem mit Traumwelten. Nichts ist fremd. Corb und Mel haben eine Welt aus ihren eigenen Vorstellungen und Erinnerungen geschaffen. Das ist quasi eine Garantie dafür, dass man immer und derselbe Mensch bleibt. Gut, sie hatten wenigstens noch einander. Aber selbst die eingebauten Schicksalsschläge, wenn es welche gab, sind auch allen bekannt. Und wenn wir annehmen, dass jemand für uns die Welt baut, wie eben diese Firma, dann geht unsere Fantasie eben nur so weit, wie die der vielleicht 10 Leute im Rat. Die Welt und alles um sie herum ist so groß, dass es keinen einzigen Menschen gibt, der alles erfahren hat oder erfahren kann. Es gibt sogar Dinge, die noch überhaupt gar keiner weiß. Und deshalb haben wir massives Potenzial für persönliches Wachstum. Das ist alles stark eingeschränkt, wenn man sich an die eigene Fantasie koppelt. Was dazu kommt, ist, dass wir nicht nur keinen Einfluss mehr auf unsere Entwicklung haben, sondern auch keinen mehr auf die restliche Welt. Egal, was wir in der Erlebnismaschine tun und erleben, keinen interessiert das. Die anderen Menschen sind entweder in ihren eigenen Träumen oder der Realität. Sprich, wir verbessern von niemandem das Leben. Wir bringen nichts. Wir ergeben keinen Sinn. Unser Sein ist sinnlos. Die ganze Schiene. Nozick geht sogar so weit, dass er sagt, dass wir gar keine Menschen mehr sind. Denn man handelt nicht mehr, man erlebt nur noch. Man entwickelt sich nicht und man braucht keinen Charakter mehr und dann hat man auch keinen mehr. Die Erlebnismaschine zu betreten, gleicht für ihn einem Selbstmord. Wow, nicht wahr? Ich glaube, sehr viel mehr Argumente gegen die Traumwelt kann man gar nicht finden. Ich will sie einmal zusammenfassen. Unsere Eingangsfrage war, wozu brauchen wir Realität? Beziehungsweise den Glauben daran. Denn wie wir bei Inception sehen, bauen sich Corb und Mel eine wunderschöne Welt aus ihren wertvollsten Erinnerungen zusammen. Das ist wortwörtlich der Traum, der wahr wird. Doch plötzlich wird alles zum Albtraum. Corb will in die Realität zurück, Mel will bleiben. Er bringt sie dazu, an der Realität des Traumes zu zweifeln und verlässt ihn mit ihr. Ihr Zweifel bleibt und sie begeht Selbstmord in der Hoffnung, in der richtigen Realität aufzuwachen. Beide wollen also eigentlich nicht in einem Traum leben. Doch warum? Warum brauchen wir Realität, wenn wir glücklich sind? Und da gab es verschiedene Überlegungen. Denkt zum Beispiel an den Körper. Was passiert mit dem? Wenn man so weit weg davon ist, ist man dann denn sicher? Was, wenn jemand verdurstet oder jemand einem Schaden zufügt? Aber das ist nicht das einzige Argument. So sind Corb und Mel in einer so tiefen Traumebene, dass sie ihre vielen Jahre verbringen können, ohne dass viel Zeit vergeht. Kommen wir also weg vom Körper. Und dann haben wir überlegt, ob man in der Traumwelt wirklich glücklich wird. Was ist, wenn man sich nur noch glückliche Tage vorstellt und nie wieder Probleme hat? Ist man dann überhaupt glücklich? Doch auch das haben wir entkräftet. Corb und Mel haben ihre Traumwelt im Griff und schienen keine solche Probleme zu haben. Auch kann man sich vorstellen, dass man extra in seine Traumwelt solche Hindernisse einbaut. Dass man einen Beruf braucht, um Geld zu verdienen zum Beispiel. Wenn in diesem Beruf dann alles gut läuft, ist das ja kein Problem. Aber das ist nicht alles. Sartre und Heidegger verraten uns, dass der Mensch seinen Glauben an die Realität braucht. Wir erinnern uns, wenn man sich bei Inception selbst in eine Traummaschine begibt, weiß man, dass man schläft. Und dann erhält man dieses Wissen entweder aufrecht oder sieht seinen Traum als Realität an. Dieser Glaube ist sehr wichtig. Man muss zu jeder Zeit seines Lebens glauben, dass die eigenen Taten real sind und reale Konsequenzen haben. Alle unsere Lebensentwürfe bauen auf wahren Zielen, wahren Hindernissen und wahren Optionen auf. Nehmen wir zum Beispiel den Tod. Das, was jedem und allem passiert und woran sich unser Entwurf am stärksten ausrichtet. In der Traumwelt kann man nicht sterben, denn man wacht sonst nur auf. Wie soll man also das Gefühl bekommen, dass irgendetwas, was man tut, wichtig ist? Und nicht nur verliert man damit die Motivation, irgendetwas zu tun, auch macht man sich trotz aller Sicherheit immer mehr Sorgen um den eigentlichen Körper, der irgendwo herumliegt. Die Getrenntheit von Körper und Geist, bekommt uns auf Dauer einfach nicht. Und dann kommt Nozick mit einigen intellektuellen Argumenten gegen die Traumwelt. Denn bisher haben wir nur über ein Unwohlsein gesprochen, das irgendwo tief drin liegt und das man eine Weile ignorieren kann. Und Nozick sagt, dass eine Traumwelt oder in seinem Fall die Erlebnismaschine wie ein Selbstmord wäre. Wir wären gar keine richtigen Menschen mehr. Warum? Weil das, was uns ausmacht, unser Charakter, unsere Handlungen und unsere Entwicklung ist. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie in Bezug auf eine objektive, riesige Welt passieren, die einem fremd ist. Die Traumwelt von Merle und Korb konnte nur aus ihren Erinnerungen entstanden sein. Und damit reduziert man seine möglichen Erfahrungen auf null. Man lebt in der Vergangenheit, in dem, was man schon kennt. Man handelt nicht mehr, sondern erlebt nur noch. Der Charakter ändert sich ohne Erfahrungen auch nicht und so gibt es keine Entwicklung. Bei Nozicks Erlebnismaschine gibt es zusätzlich noch die Bedingung, dass wir nach dem Anschluss vergessen, dass wir träumen. Und damit sind wir in dem Moment, in dem wir die Maschine betreten, keine Menschen mehr. Nicht einmal Tiere, sondern einfach nur ein undefiniertes Sein. Und da ist es egal, ob wir selbst unsere Traumwelt gestalten oder mehrere Menschen für uns. Denn wir sind immer auf die Fantasie der entsprechenden Personen beschränkt. Außerdem haben wir auch auf nichts und niemanden eine Auswirkung. Wir haben keinen Einfluss auf die Welt, was unseren Lebenssinn nun noch weiter reduziert. Was Nozick aber auch sagt, was sehr interessant ist, wir leben bereits in einer Fantasiewelt, unserer subjektiven Wahrnehmung der realen Welt. Denn diese ist anders als bei jeder anderen Person und auch anders als die objektive Welt. Es ist eine Zusammenstellung unserer eigenen Fantasien. Doch für eine persönliche Entwicklung brauchen wir die objektive Welt als Basis. Wir sehen ja auch Menschen als problematisch an, wenn sie sich mit ihren Vorstellungen zu sehr von der Realität wegbewegen, nicht wahr? Aber Menschen, die gar nicht träumen, sind auch komisch. Wie immer im Leben brauchen wir einfach eine Balance zwischen Realismus und Fantasie. Also, wozu brauchen wir die Realität? Wir brauchen sie, um wirklich glücklich zu werden, um uns weiterzuentwickeln, um reale Auswirkungen auf unsere Umwelt zu haben, um menschlich zu sein. So. Und das war meine Folge zu Inception. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Es hat mir so viel Spaß gemacht, sie zu produzieren. Eine ganz kurze Sache noch, falls wir hier luzide Träumer und Träumerinnen in der Zuhörerschaft haben. Oder um das Konzept einer Traummaschine nicht komplett kaputt zu machen. Es ist nichts Falsches dabei, sich einen schönen Abend zu machen. Meinetwegen einen ganzen Tag. Wenn man schöne Erinnerungen hat, die man gern wiedererwecken würde, ist das gar kein Problem. Wir tun das wahrscheinlich alle jeden Tag, auch ohne zu schlafen. Und es kann sehr schön sein. Doch man darf einfach nicht vergessen, was die eigentliche Realität ist. Korb hat seine Frau schon damals verloren, als sie angefangen hat, die Traumwelt für real zu halten. Von so etwas wieder zurückzukommen, ist sehr, sehr schwer. Doch ich denke, dass dieser Film das auch sehr deutlich macht. So, aber das ist hier nicht die zweite Konklusion. Genug jetzt. Danke fürs Zuhören. Außerdem habe ich inzwischen eine Podcast-Mail, auf die ihr mir auch gern schreiben könnt. Sie heißt adrianspodcasts@gmail.com. Und natürlich gibt es mein Insta auch noch. Kommt alles in die Beschreibung. Schreibt mir gern eure Meinung zu dieser Folge in die Kommentarfunktion und lasst ein Vote bei der Abstimmung da, wenn ihr wollt. Übrigens kann man Podcasts jetzt auch über Spotify bewerten. Also lasst auch da gern eine beliebige Anzahl Sterne da. So, das war's dann für diese Woche. Bis dann und einen schönen Tag noch.